Radio Dreieckland. Die Nachrichten. Neuer Zeuge im Mordfall Wolfgang Grams.
Der Staatsanwaltschaft Schwerin wird es egal sein, aber dennoch. Die bisherige Selbstmordversion von Wolfgang Grams ist brüchig und sie wird es immer mehr. Die Rechtsanwälte der Eltern von Wolfgang stellten jetzt einen neuen, bisher unbekannten Zeugen vor. Dieser hat bekundet, dass er am 27. Juni 1993 auf dem Bahnhof von Bad Kleinen aus etwa 15 Meter Entfernung beobachtet habe, wie zwei Personen zu einem zwischen den Gleisen liegenden Mann hingelaufen seien. Eine dieser Personen habe sich neben die am Boden liegende Person gekniet, diese eine Waffe an den Kopf gehalten und abgedrückt. Diese Aussage bestätigt im Kern die Beobachtungen einer Kioskverkäuferin und die Angaben des bis heute anonym gebliebenen sogenannten Spiegelzeugen, die übereinstimmend von einer hinrichtungsähnlichen Tötung an Wolfgang Grams sprechen. Zwei weitere Aspekte verstärken diese These. Erstens, das rechtsmedizinische Gutachten belegt aufgrund der Verletzung an der rechten Hand von Wolfgang, dass ihm seine Waffe zu einem Zeitpunkt, als er noch lebte, gewaltsam aus der Hand entwunden worden ist. Zweitens, die Aussagen des bisher einzigen professionellen BKA-Zeugen, der eigens zu Zeugenzwecken auf den Schienen von Bad Kleinen ausharrte, widerlegen die widersprüchlichen und unglaubwürdigen Aussagen der GSG-9-Beamten. Doch leider ist für die Staatsanwaltschaft die Lage keineswegs so klar, wie sie hier dargestellt wurde. Und auf diesem Hintergrund ist die neue Zeugenaussage auch keineswegs sensationell. Sie bestätigt lediglich ein weiteres Mal den hier seit langem bekannten und bisher von der Staatsanwaltschaft ignorierten Geschehensablauf.
Durchbruch in der Hafenstraße.
Eine neu zu gründende Genossenschaft soll voraussichtlich im Herbst die bunten Häuser der Hamburger Hafenstraße käuflich erwerben und mit Mitteln aus dem Sondertopf Alternative Baubetreuung, ABB, sanieren. So berichtet die Taz vom vergangenen Montag. In den kommenden Tagen soll die Entscheidung in den Verhandlungen zwischen Hamburger Senat, Investoren, Vermittlern und dem Hafenstraßenplenum fallen. Damit würde die städtische Hafenrand GmbH das jahrelange Spekulationsobjekt Hafenstraße zugunsten eines staatsfreien Genossenschaftsmodells aus den Händen geben. Die derzeitige Konfliktlösung brächte beiden Seiten Vorteile. Die 100 Bewohnerinnen und Bewohner könnten in ihren Wohnungen bleiben. Diese werden saniert und der Spekulation entzogen. Die Mieten werden höher, aber mit 5 D-Mark pro Quadratmeter deutlich unter dem Durchschnitt liegen. Die Stadt erhält einen Kaufpreis und soll die Sanierung mit ABB-Mitteln fördern. Die Stadtregierung wird einen jahrelangen politischen Risikofaktor los. Bürgermeister von Donani musste wegen der Hafenstraße sein Amt abgeben. Das Tauziehen um die Hafenstraße reicht bis ins Jahr 1936 zurück. Damals wollten die Nazis die in ihren Augen Brutstätte von Kommunisten und Sozialisten ausräumen und Präsentationsfassaden errichten. Ab 1950 versucht der Hamburger Senat, St. Pauli zum Vorzeigestadtteil umzumodeln und beginnt mit dem Häuseranlauf. Im Zuge der Wohnungsnot ziehen junge Linke ab 1981 in die leerstehenden Wohnungen ein. Nach einem Besetzerkampf scheitert die Räumung und 1983 schließlich erhalten die Bewohner befristete Mietverträge. Die Bauspekulationen beginnen 1986 erneut. Als Henning Foscherau 1988 Bürgermeister wird, versucht er unter der Parole »Nun ist es genug«, die Hafenstraße endgültig abzureißen. 1994 dann schwenkt er um und schlägt ein Privatisierungsmodell vor. Unter Einflussnahme Hamburger Stadtprominenz wurde ein Dialog zwischen den unterschiedlichen Interessensvertretungen organisiert. Das Ergebnis könnte in den nächsten Tagen vorliegen. Geklärt wird zurzeit noch der Kaufpreis, der Sanierungsbedarf und die genaue Konstruktion der neuen Genossenschaft. Einziger Hinderungsgrund scheint nur noch im Widerstand der SPD-Rechten zu bestehen, bevor die Bewohner der Hafenstraße ab Anfang Juli vielleicht endlich aufatmen können.
Alleingang Hessens, Abschiebestopp für Kurdinnen und Kurden.
Am Montag endete der Abschiebestopp für Kurden und Kurdinnen aus der Türkei, den 9 Bundesländer bis jetzt entgegen der Weisung von Bundesinnenminister Kanter praktizierten. Bisher verkündeten die eigentlich für die Abschiebungen zuständigen Innenminister der Länder, dass sie über keine Handlungsspielräume mehr verfügten. Grund für den von Innenminister Kanter zunächst selbst verlängerten Abschiebestopp waren Repressionen und die Verurteilung prokurdischer Abgeordneter in der Türkei. obwohl die von der Türkei geforderten besonderen Garantien für abgeschobene Kurdinnen und Kurden noch nicht mal im Ansatz zu erkennen sind und auch die vor 3 Monaten zwischen Deutschland und der Türkei vereinbarte Schutzvereinbarung von keiner Seite ernst genommen wird, bezeichnet Innenminister Kanter die Türkei als sicher. Um bezüglich der Sicherheit wirklich sicher zu gehen, soll den abgeschobenen Kurdinnen und Kurden der Kontakt zu Anwälten und Menschenrechtsorganisationen in der Türkei erleichtert werden. Diese versprochene Liste von Hilfspersonen gibt es allerdings noch nicht und wird es wohl auch nicht geben, da der erste Anwalt, der sich auf eine solche Liste setzen ließe, sehr schnell selbst unter die staatliche Repression fallen würde. Der neueste Plan von Innenminister Kanter verspricht ähnlich großen Erfolg. Vor einer Abschiebung in die Türkei soll geklärt werden, ob den betroffenen kurdischen Flüchtlingen nach ihrer Ankunft in der Türkei eine Strafverfolgung droht. Da ergibt sich ein Problem. Erst durch diese Anfrage könnten die türkischen Behörden über die Aktivitäten der Flüchtlinge in der Bundesrepublik informiert werden. Auf Druck von Pro Asyl, dem Initiativausschuss ausländischer Mitbürger, Amnesty International und Medico International, scheint sich in den Ländern Widerstand gegen die Politik der Bundesregierung zu regen. Gestern hat der hessische Innenminister Bökel einen 6-monatigen Abschiebestopp für Hessen erlassen. Damit sind 1.000 der im ganzen Bundesgebiet 4.500 betroffenen Kurdinnen und Kurden vorläufig geschützt. Bökel entschloss sich zu diesem Schritt, nachdem ihm weitere Dokumente zur sich dramatisch verschlechternden Menschenrechtssituation für Kurden vorgelegt wurden. Wie er sagte, sei die Situation in der Türkei nach wie vor unsicher. Deshalb stehe er eindeutig im Widerspruch zur Auffassung der Bundesregierung, die die Türkei für sicher hält. Vielleicht ermutigt dieser erste Schritt eines Bundeslandes andere, sich gegen die eindeutig menschenrechtsverletzende Politik des Bundesinnenministers zu stellen.
Feministische Partei Die Frauen gegründet.
Rund 300 Frauen verschiedenen Alters aus autonomen Projekten, Frauen- und Lesbengruppen haben sich zum Ziel gesetzt, zu neuen Ufern in der Frauenbewegung aufzubrechen und gründeten in der vergangenen Woche in Kassel die neue Frauenpartei Feministische Partei Die Frauen. Hauptthema sind die Existenzsicherung und der Gewaltabbau. Die Hauptreferentin Luise Pusch begründet die Notwendigkeit einer neuen Partei folgendermaßen. Die Grünen wählen hieße, die halbe Stimme dem Gegner zu geben. Die Arbeit in Männerparteien ist vergeudete Energie. Ausgangspunkt der Überlegung ist die These, dass zwischen Männern und Frauen fundamental entgegengesetzte Interessen bestünden. Wenn Frauen die Macht hätten, stände eine Blütezeit in Aussicht. Obwohl die Vergangenheit gezeigt hat, wie heterogen die Frauenbewegung ist, zeigte sich ein Bedürfnis nach Vereinfachung. Wenn nicht 2/3 der Frauen eine Diskussion beantragten, gab es auch keine. Somit wurde ein Parteiprogramm beschlossen, das allerdings erst 1996 endgültig verabschiedet wird. Einzelheiten des Programms. Erstens, Frauen sind stets unterdrückt. Zweitens, der Paragraph 218 soll ersatzlos gestrichen werden. Drittens, die ökonomische Entwicklung und ihre Bedeutungen und Auswirkungen auf die Frau sollen genauer eingeschätzt und Konsequenzen erarbeitet werden. Viertens, das Sorgerecht soll durch Schwangerschaft und Geburt grundsätzlich Frauen zustehen. Männer können dieses Recht auf Antrag der Frauen erwerben. Fünftens, die lesbische Lebensweise stellt eine positive Alternative dar. Sechstens, Lehrer und Hochschullehrer sollen zur feministischen Fortbildung verpflichtet werden. Ziel der neuen Frauenpartei ist es, eine Gegenmacht mit eigenem Parteiapparat zu bilden. Statt des Patriarchats wollen sie scheinbar das Matriarchat etablieren. Doch ist dies nicht nur eine Variante vom Spiel um Kampf und Macht? Ziel ist es, besser zu sein, wiederum auszugrenzen, jahrhundertelange Unterdrückung jetzt einfach andersherum zu praktizieren, anstatt Bewertungsmuster aufzugeben und Macht generell zu verhindern.
Ja, das Wetter. Sieht nicht nach Sonnenschein aus, und wenn es nächste Woche immer noch regnen sollte, so wie bisher diesen ganzen sogenannten Sommer schon, dann wird Andrea, hört gut zu, am Klassikplatz nämlich die Moldau spielen. Hier am Klassikplatz vom Radio Dreieckland, 102,3 MHz im Morgenradio. Und das wollt ihr doch nicht, also macht schönes Wetter, ne?